Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Ahoi, kann man an dieser Stelle schon sagen. Nicht wegen des Regens übrigens. Ich bin Tim und heute führt uns eine Entdeckungstour ins ewige Eis. Es geht in die Antarktis. Wir kämpfen uns durch klirrende Eisschollen. Unser Kakadu-Reporter Tom Erhardt nimmt uns mit an Bord des Forschungsschiffs Polarstern. Dort durfte er nämlich mehrere Wochen zu Gast sein.
Ich saß vorhin am Computer und hat gerade eine E-Mail geschrieben und da hat es plötzlich so tief gewummert und war so eine Erschütterung. Und da dachte ich, jo, wir sind wieder am Eis. Und bin ich rausgelaufen und da war alles weiß.
Ja, Robben haben wir jetzt schon ein paar gesehen. Da liegt auch eine Robbe davor.
Und das war nicht seine einzige besondere Begegnung im Eis. Habt ihr zum Beispiel eine Ahnung, was das hier für ein Tier ist? Ja, klingt ein wenig so, als hätte der Schiffsmotor Probleme beim Anlassen. Das sind aber die Laute eines Tieres. Wer da unserem Kakadu-Reporter vor das Mikro geschwommen ist, was er alles in der Antarktis erlebt und was für eine so große Expedition alles nötig ist, das hört ihr gleich. Wir statten jetzt den Pinguinen einen Besuch ab hier beim Kakadu. Auf Wale und Robben treffen wir auch, denn wir sind mittendrin im Wissenschaftsjahr Ozeane und Meere. Darüber haben wir euch ja beim Kakadu auch schon berichtet. Das heißt, Forscher interessieren sich zurzeit besonders für die Zukunft der Meere und Ozeane, was in ihnen passiert und wie sie das Leben hier auf der Erde beeinflussen. Unser Kakadu-Reporter Tom Erhardt durfte Wissenschaftler auf eine besondere Expedition begleiten. Ein großes Abenteuer. Er war mit ihnen an Bord des Forschungsschiffs Polarstern in der Antarktis unterwegs. Ein riesiger Eisbrecher, auf dem es so viele Labore gibt und das so gut mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet ist, dass manche es sogar für das klügste Schiff der Welt halten.
7 Wochen auf einem Schiff, das so lang ist wie ein Fußballfeld, zusammen mit 90 Menschen, die ich nicht kenne. Die eine Hälfte sind Wissenschaftler, die andere Hälfte die Mannschaft des Eisbrechers. Matrosen, Offiziere, Elektroniker, Ingenieure. Ihr Chef ist Thomas Wunderlich, der Kapitän auf dem Forschungsschiff Polarstern.
Zur See zu fahren und Kapitän zu werden, das war eigentlich schon mein allererster Berufswunsch, so mit 5, 6 Jahren. Und wie kam das? Wahrscheinlich durch meinen Vater. Der ist auch zur See gefahren und da hat man Bilder von Schiffen gekriegt. Und er hat erzählt, er war begeistert und ja, wahrscheinlich ist es so in mein Blut gekommen und also ist ein schöner Job.
Die Expedition in die Antarktis startet in Südafrika. An einem sonnigen, warmen Nachmittag letztes Jahr, eine Woche vor Weihnachten, verabschieden wir uns von Kapstadt. Wissenschaftler und Mannschaft stehen an Deck und schauen zu, wie der große Tafelberg im malerischen Sonnenuntergang immer kleiner wird. Von hier aus fahren wir auf der Polarstern in Richtung Süden, bis wir an die Eiskante kommen. Der Biologiestudent Franz kann es kaum erwarten.
Worauf ich mich unheimlich freue in der Antarktis, sind die Tafeleisberge. Und die haben einfach gigantische Ausmaße und da freue ich mich sehr drauf. Außerdem freue ich mich einfach, den Kontinent selbst zu sehen. Also diese Landmasse und die hohen Berge, die dann umgeben sind von kilometerdicken Eispanzern. Das ist einfach faszinierend, auch zu wissen, dass dieser Kontinent noch so unerforscht ist.
Bis wir dort ankommen, kann es sehr turbulent werden. Denn auf dem offenen Meer gibt es oft schwere Stürme. Manchmal sind die Wellen so hoch wie ein 5-stöckiges Haus. Viele auf dem Schiff werden dann seekrank. Ihnen ist schwindelig und schlecht, tagelang. Noch ist von den Monsterwellen nichts zu sehen. Aber schon am nächsten Tag verkündet Max, unser schiffseigener Wettermann, dass es jetzt soweit ist. Jeden Tag sagt er vor versammelter Mannschaft das Wetter voraus. Immer auf Englisch, denn an Bord sind nicht nur Deutsche. Wettermax empfiehlt uns, bindet alles fest, was umfallen kann, denn das Schiff wird mächtig schaukeln. In der Nacht gibt es dann Sturm und Wellen so hoch wie Einfamilienhäuser. Einige der Wissenschaftler nehmen vorsorglich Reisemedizin, um nicht seekrank zu werden. Alle wissenschaftlichen Geräte werden festgebunden, damit in der Nacht nichts kaputt geht, denn das Schiff wird mächtig schaukeln. Auch in unseren Betten gibt es Sicherheitsgurte, damit wir nicht rauskullern. Frage an den Wettermax: Wie viele von diesen Stürmen kommen denn noch?
So ein richtiger Sturm, wie wir jetzt haben, ist erst einmal nicht in Aussicht, aber natürlich durchaus der eine oder andere Starkwind, aber der sicherlich keine wesentlichen massiven Seegangsdaten bringt, wie wir es jetzt hatten.
Das freut die Wissenschaftler an Bord besonders, denn bei hohen Wellen können sie kaum arbeiten. Einen Tag später ist der Sturm vorbei und die Forschung an Bord kann beginnen.
Na, freue mich, dass es losgeht. Also gerade auch, dass es jetzt nicht mehr so sehr schaukelt und dass man jetzt auch wieder normal auf dem Schiff langlaufen kann. Und am Anfang wird alles noch ein bisschen chaotisch sein und drunter und drüber gehen, aber wir werden uns schnell einarbeiten und dann wird das sein Gang gehen.
Franz gehört zu einem Biologenteam. Sie fangen mit ihren Unterwassernetzen zum Beispiel Flohkrebse und kleinen Krill, also Minischrimps. Dann untersuchen sie in Experimenten im Labor, wie gut die beiden Arten sich unter verschiedenen Bedingungen vertragen. Das hat vor ihnen noch niemand so genau untersucht. Dabei sind Flohkrebse und Krill im Südpolarmeer sehr wichtig. Bei Walen, Robben und Pinguinen stehen sie auf der Speisekarte. Das größte Projekt an Bord haben die Ozeanographen. Sie messen jeden Tag verschiedene Werte im Wasser. Wie salzig ist das Meer? Wie verändert sich die Wassertemperatur, je tiefer man das Thermometer in den Ozean absenkt? Doch warum machen sie das?
Naja, viele Leute denken, glaube ich, und ich habe es früher ehrlich gesagt auch selber gedacht, dass der Ozean ja einfach nur eine große Badewanne voller Wasser ist. Und im Prinzip ist das genauso wie das Wetter. Es gibt halt verschiedene Systeme da. Es gibt verschiedene Strömungen mit verschiedenen Temperaturen. Und ja, es ist genauso komplex wie das Wetter.
Je mehr Sandra und die anderen Ozeanographen über das Wetter im Wasser herausfinden, umso besser können sie denjenigen helfen, die versuchen, das Wetter in der Luft vorherzusagen. Nicht nur für morgen oder das nächste Wochenende, sondern für die nächsten Jahre. Sie sind also ein bisschen wie der Wettermax, nur eben unter Wasser. Der Ozean hat aber nicht nur sein eigenes Wetter, sondern auch einen eigenen Wald. Er besteht nur nicht aus Bäumen, sondern aus Algen, die das Gleiche machen wie die Bäume. Sie produzieren unter anderem Sauerstoff für unsere Luft. Diese Algen leben in einem Gleichgewicht mit Meeresbakterien. Dieses Gleichgewicht erforscht das Biologenteam von Anna und Sonja.
Anna konzentriert sich auf Abbauprozesse, also sie guckt sich an, was die Bakterien im Meer zu futtern haben, was sie damit machen, wie viel sie futtern, während ich mir angucke, wenn die Algen an der Oberfläche wachsen, welche Gase sie produzieren und abgeben.
Die Frage ist, wenn der Ozean wärmer wird, futtern die Bakterien vielleicht mehr, als sie sollten? Produzieren die Algen dann vielleicht weniger Sauerstoff als heutzutage? Das wollen die Biologen bei ihren Experimenten herausfinden. Während die Teams in ihren Laboren forschen, macht die Biologiestudentin Ramona eine Pause an Deck und merkt, wir sind wohl gar nicht mehr so weit vom Eis entfernt.
Ja, also ich habe nicht erwartet, dass wir so früh schon einen Eisberg sehen und dass wir jetzt schon Minkiwale sehen, das finde ich auch ganz schön. Ja, wir sind an der richtigen Stelle gerade.
Weil sie Wale so gerne mag, will Ramona Meeresbiologin werden. An Bord der Polarstern untersucht sie die Tonaufnahmen von Unterwassermikrofonen. Blauwale klingen zum Beispiel so. Minkiwale klingen wiederum ganz anders.
Man muss ja wissen, wo die Tiere sich aufhalten, um nachher halt auch sagen zu können, okay, da muss man Schutzgebiete einrichten oder da muss man aufpassen, wo die Schiffsrouten langfahren, um dann eben sie besser schützen zu können oder verstehen zu können allgemein.
So konzentriert und komfortabel forschen können die Wissenschaftler vor allem, weil um sie herum die Polarstern funktioniert wie eine kleine Stadt. Und wenn mal was kaputt geht, dann kommen sie zu Paul. Er ist der Chef in der Werkstatt, der sogenannte Lagerhalter. Seit 40 Jahren fährt er zur See. Paul findet die Arbeit auf so einem Forschungsschiff mit den Wissenschaftlern viel spannender als auf einem Frachter.
Erstmal die verschiedenen Forschungsgeräte, die sie haben, da kommen sie mit Geräten, die kann man kaum aussprechen. Und dann, oh, was machen die? Und dann geht man hinterher hin und sagt, hier, wie sieht's aus? Funktioniert alles?
Um die Versorgung auf dem Schiff kümmert sich Jörg, der Koch. Die Essensvorräte muss er für die knapp 2 Monate auf See gut im Voraus planen. Er hat viel Tiefkühlfleisch, Tiefkühlgemüse und alles, was sich sonst noch tiefkühlen lässt, in seiner riesigen Speisekammer. In einem anderen Raum lagern die frischen Sachen, wie Obst und Gemüse. Dass Äpfel lange halten, weiß man ja. Aber wie halten sich denn Eier 7 Wochen lang?
Das hängt halt von der Pflege ab. Man muss ein bisschen drauf aufpassen, die müssen gleichmäßig gekühlt sein. Und ja, einige von früher, Kollegen von früher sagen, ja, man muss die Eier täglich drehen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, dass sie dadurch lange haltbar sind. Nee, das weiß ich nicht genau. Aber wir kommen auf jeden Fall auf unseren Reisen eigentlich immer bis zum Schluss damit aus.
Diese gute Planung und Pflege ist super wichtig. Denn wenn doch was zu früh auf der Reise schlecht wird, sieht es düster aus. In der Antarktis kann man nicht mal so eben in den Supermarkt gehen. Trotzdem gibt es für uns auch Einkaufsmöglichkeiten. Jeden Wochentag nach dem Abendbrot öffnet Stewardess Irina ihren kleinen Shop für eine Viertelstunde. Da gibt es zum Beispiel Cola, Duschgel, Schokolade, was man halt so braucht. Das vergisst natürlich manchmal der ein oder andere und kommt zu spät. Dann muss man hoffen, dass man eine gute Erklärung für Irina hat.
Wenn ich weiß, dass die Leute verschlafen haben oder lieber Sport gemacht haben, als herzukommen oder so, dann nicht. Aber wenn ich weiß, dass die Leute gearbeitet haben und dass sie keine Zeit hatten, dann mache ich den Shop auch zwischendurch mal auf.
Eine Woche nach dem Ablegen der Polarstern ist Weihnachten. Dieses Mal werden wir alle ohne unsere Freunde und Familien auf einem riesigen Eisbrecher auf dem Weg in die Antarktis feiern. Ein bisschen seltsam ist das schon, findet die Biologin Anna.
Komischerweise, wenn ich rausgehe und die Eisberge sehe, dann wird mir irgendwie ganz weihnachtlich zumute. Und dann denke ich so, oh, jetzt wäre es eigentlich schon ganz schön, mit der Familie zusammen zu feiern.
Doch es wird auch so sehr schön. Im blauen Salon, einem eleganten Raum mit blauem Teppich, einigen Sofas und einer schicken Bar, treffen sich am Heiligabend alle, die nicht an den Maschinen gebraucht werden oder dringend ausgerechnet jetzt noch forschen müssen. Geschichten werden erzählt, Lieder gesungen und schließlich Wichtelgeschenke ausgepackt. Als wir eine Woche später Silvester feiern, sind wir schon so weit südlich, dass es nachts gar nicht mehr dunkel wird. Während in Deutschland tiefster Winter herrscht, ist bei uns im Südpolarmeer Hochsommer. Das heißt, die Sonne geht nicht unter und es ist auch nicht besonders kalt. Gerade mal -4 Grad. Dabei kommt das ewige Eis immer näher. Soweit das Auge reicht, gibt es jetzt gar kein offenes Wasser mehr. Eisberge, Eisschollen, Schnee. Durch diese frostige Welt bricht sich die Polarstern einen Weg.
Ich saß vorhin am Computer und hat gerade eine E-Mail geschrieben und da hat es plötzlich so tief gewummert und war so eine Erschütterung. Und da dachte ich, jo, wir sind wieder am Eis. Und bin ich rausgelaufen und da war alles weiß. Ja, Robben haben wir jetzt schon ein paar gesehen. Da liegt auch eine Robbe davor. Und die wälzt sich da auf dem Rücken mit ihren Flossen in die Höhe.
Am Steuer steht Offizier Lutz und drückt den Eisbrecher seelenruhig immer weiter südlich in Richtung Eiskante zu unserem Anlegeplatz.
Ja, wir müssen irgendwo ran. Muss man ja nochmal genauer hingucken. Das Begrüßungskomitee steht auch schon da. Pinguine. Das sind vielleicht noch 2 Meilen. Müssen wir mal gucken. Bis um 4 will ich es geschafft haben.
Am nächsten Morgen legen wir nach 3 Wochen endlich mal wieder an. Hier in der Akta-Bucht, auf dem sogenannten Schelfeis, werden wir die nächsten 3 Tage die deutsche Polarforschungsstation Neumayer 3 mit allem versorgen, was die Menschen dort in den nächsten Monaten brauchen. Kräne heben Schiffscontainer vom Schiff auf Schneefahrzeuge auf dem Eis. Darin sind Unmengen an Essen und technischen Geräten. Außerdem wird die Mannschaft der Polarstern in den nächsten Tagen unfassbar viel Kraftstoff in Tanks auf dem Eis pumpen. Für alle an Bord ist der heutige Tag was ganz Besonderes.
Wir sind heute Morgen aufgestanden. Ich habe erst auf eine Wand aus Eis geguckt, bis ich gesehen habe, dass dann oben noch die Pinguine gestanden haben. Ja, danach haben wir es erstmal langsam angehen lassen. Wir haben eine kleine Fototour gemacht, mal alles angeschaut oben. Ich bin in der Gruppe, die heute zur Neumayer Station fährt. Und jetzt ist die Spannung schon relativ groß, dass wir hoffentlich bald loskommen.
Hinter eines der Schneefahrzeuge wird ein Schlitten gespannt. Darauf sitzt die Besuchergruppe und holpert durch die beeindruckende Schnee- und Eiswüste.
Der Ausblick ist schön, gemütlich ist was anderes.
Die Station Neumayer 3 steht nicht direkt an der Eiskante. Erst nach 17 Kilometern Holter-Polterfahrt durch die Schneelandschaft sind wir endlich da. Wie ein UFO steht die mehrstöckige Station mitten im weißen Nichts. Zusammen mit uns kommt auch der erste Container mit Lebensmitteln an. Sven arbeitet seit über einem Jahr als Koch in der Antarktisstation und muss nun die neue Ladung so schnell und ordentlich wie möglich verstauen.
Wir haben 1500 einzelne Artikel, 6000 Eier, 2000 Liter Milch. Das müssen wir irgendwo unterbringen. Das muss ja alles von Hand sortiert werden. Das stellt man nicht in die Ecke und dann findet sich das irgendwo oben wieder.
Die Lebensmittel müssen jetzt für mindestens ein halbes Jahr reichen. Bald beginnt der antarktische Winter und dann ist es nur noch dunkel. Die Neumayer 3-Station ist dann per Schiff und Flugzeug für ein paar Monate nicht mehr erreichbar. Nur 9 Mitarbeiter sind dann hier und kümmern sich um ihre Projekte. Doch was genau bewegt sie, am Ende 14 Monate in der absoluten Einsamkeit zu verbringen? Tim ist Stationsleiter und Stationsarzt. Warum möchte er diese Erfahrung machen?
Weil ich schon immer gerne Außergewöhnliches kennengelernt habe und das eine Möglichkeit ist, mit dem, was ich gelernt habe, einfach Ungewöhnliches zu erleben, ja, und dabei trotzdem meine Fähigkeiten irgendwie zum Einsatz zu bringen. Das ist Teil dessen, was den Reiz der Veranstaltung ausmacht.
Während die Wissenschaftler von Stationsleiter Tim eine Führung durch Neumayer 3 machen, hat meine Kollegin Steffi 2 Mitarbeiterinnen der Station kennengelernt, die mit uns einen Ausflug machen. Ab geht's auf die Schneemopeds und dann kilometerweit in die Eiswüste. Wir besichtigen verrückt verformte Eisberge und beobachten kleine Gruppen Pinguine aus der Entfernung. Zu nah darf man ihnen nicht kommen. Wenn die Pinguine allerdings auf uns zukommen, müssen wir ganz still sitzen bleiben und warten, bis sie wieder weg sind. Denn die Tiere sind Menschen nicht gewöhnt und wir wollen ihr Leben ja nicht stören. Christine ist die Stationsleiterin auf Neumayer 3 und hat sich in den letzten Monaten in der Einsamkeit schon gut eingelebt.
Obgleich ich, wenn ich hier draußen stehe mit euch, auch ein bisschen Schiss habe, ne, kann ja jederzeit hier einen Sturm aufziehen und wir erfrieren, fühle ich mich in der Station trotz dieser lebensfeindlichen Gegend total sicher. Also hier gelandet zu sein und dann zu merken, man kann hier überleben und zwar auch noch sehr gut, das bietet diese Neumayer Station.
Leider geht diese schöne Zeit viel zu schnell vorbei. Ein paar Tage später verabschieden wir uns schon wieder von der Eiskante und treten nun langsam den Rückweg aus der beeindruckenden Schneewelt an. Wir versuchen, mit der Polarstern abzulegen, doch wir stecken an unserem Anleger an der Eiskante fest. Der Wind und die Gezeiten haben den Eisbrecher zwischen riesigen Eisschollen eingekeilt und lassen uns nicht los. Das Schiff hat jetzt nicht mehr genug Spielraum mit offenem Wasser, um sich freizubrechen. Dafür braucht es sozusagen ein bisschen Anlauf. Besorgt wenden sich viele an den Kapitän. Was passiert denn jetzt?
Es gehört ja manchmal auch zum guten Ton in der Antarktis, dann zu sagen, okay, wir warten einfach, bis sich die Situation verbessert und das Eis sich lockert und der Wind sich dreht.
Nach 2 Tagen ändert sich das Wetter wieder. Der Kapitän und seine Offiziere steuern das Schiff immer wieder vor und zurück, bis wir es schaffen, die große Eisscholle vor uns kaputt zu machen und uns freizubrechen. Für die Wissenschaftler heißt es jetzt wieder zurück an die Arbeit. Solange wir angelegt hatten, war Forschungspause. Die ist jetzt vorbei. Inzwischen haben manche Gruppen sogar schon etwas entdeckt. Das Biologenteam von Franz weiß inzwischen schon, dass die Flohkrebse und die Minischrimps, also der Krill, sich nicht so richtig gut vertragen. In ihren Experimenten ging es hoch her,
Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Flohkrebse bei Krill gerne an die Augen gehen, die Augen bevorzugt fressen und der Krill danach dann noch weiterlebt.
Ziemlich gruselig eigentlich. Die Teams werden von der Expedition mit vielen Proben zurück nach Deutschland kommen. In der Antarktis haben sie vorrangig gesammelt. Daten, kleinste Lebewesen, buntes Pflanzenplankton oder auch Dreck aus der Luft. In ein paar Monaten schließen sie ihre manchmal sehr kleinteiligen Untersuchungen zu Hause in Deutschland ab. Für Jakob aus dem Ozeanographenteam ist mit dieser Reise auf der fast 35 Jahre alten Polarstern ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
Das ist der Wahnsinn, weil als ich 4 Jahre alt war, war ich auch schon mal hier auf dem Schiff, aber nur mit zu Besuch. Haben wir ein paar Fotos gemacht mit der Familie und da habe ich schon damals schon gedacht, ja, irgendwann mal wäre mal ganz schön. Also ist schon echt grandios.
Seit wir unseren Rückweg von der Eiskante in Richtung Südamerika angetreten haben, wird das Eis immer weniger, die Eisberge seltener und das Wetter wieder schöner. Kapitän Thomas Wunderlich ist zufrieden mit der Antarktis-Expedition. Zwar gab es in diesem Jahr so wenig Eis, dass sich die Wissenschaftler ein wenig Sorgen gemacht haben, was das bedeutet. Allerdings haben der Kapitän und seine Crew es so leichter gehabt, den Eisbrecher durch das Südpolarmeer zu steuern. Nach 7 Wochen hat auch der Kapitän wieder Lust auf einen Tapetenwechsel.
Also die Freude auf zu Hause, die überwiegt jetzt. Zu Hause, Familie, Freunde, die freuen sich auch. Und das ist halt, wenn man länger von zu Hause weg ist, dann ja, unweigerlich, dass alle sagen, so, Wiedersehen. Und ja, also wir freuen uns alle sehr.
Langsam packen die einzelnen Forschergruppen ihre Instrumente und Geräte wieder zusammen, lagern die unterwegs gesammelten Proben in Kühlräumen und machen sich bereit, nach fast 2 Monaten auf See wieder in die richtige Welt zurückzukehren.
Ich könnte noch ein paar Wochen aushalten. Warum nicht? Ist doch schön. Bisschen den Seegang. Gute Leute eigentlich auch.
Ja, ist natürlich ein bisschen traurig so, dass die Expedition insgesamt zu Ende ist, dass man das Schiff verlässt und die ganzen Leute wieder weg sind. Aber wir sind auch ganz schön kaputt jetzt von der Arbeit, deswegen ist es auch ganz gut, die Sachen mal wieder zusammenzupacken.
Nee, war echt cool. Also war ja meine generell erste Forschungsreise und wenn die immer so sind, dann werde ich gerne öfter zur See fahren.
7 Wochen, nachdem wir in Afrika losgefahren sind, erreichen wir den chilenischen Hafen in Punta Arenas. Es bleiben nach 50 Tagen auf einem Eisbrecher viele neue Freundschaften, jede Menge Forschungsmaterial und Erinnerungen an die Wunderwelt aus Eis und Schnee.
Unterwegs mit dem klügsten Schiff der Welt. Unser Kakadu-Reporter Tom Erhardt hat uns berichtet, was er an Bord der Polarstern bei einer Expedition in die Antarktis erlebt hat. Wer mal gucken will, wie die Polarstern aussieht, auf unserer Seite www.kakadu.de findet ihr ein Bild. Dort könnt ihr die Sendung auch als Podcast runterladen. Kann ja sein, dass es in diesem Sommer doch nochmal wieder warm wird, ne? Dann könnt ihr euch mit etwas ewigem Eis abkühlen. Am Sonntag ist hier beim Kakadu wieder Hörspielzeit. Da trifft Oliver auf merkwürdige Gestalten, nämlich...
Marie, die Pechmarie, die Hexe, die mit dem Pfefferkuchenhaus, auch wenn es jetzt nicht mit da ist.
Der Wolf, also nicht der mit den Geißlein, sondern der andere, aber auch mit Wackerstein im Bauch. Das heißt zurzeit ja noch ohne.
Ernsthaft bitte, und keine Romane. Kurz und knapp. Ihr kommt woher?
Aus dem Buch.
Aus dem Buch.
Dem Buch.
Natürlich dem Buch. Und welches Buch ist das jetzt genau? Ich fürchte, bis Sonntag um 7:45 müssen wir noch warten, dann werden wir es erfahren. Und vorher um 7:30 hören wir die Geschichte von Lilly, die ihrem Vater ein paar saftige Schulnoten verpasst. Jetzt geht es hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Euch einen schönen Start in das Wochenende oder, um es mit den Worten des Minky-Wal zu sagen, genau, so meine ich das. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.